Am Bistro, not a Vox. In Ableck an die journalistisch Erbischt von der Vox. Moin und willkommen bei Am Bistro Matavox. Mein Name ist Joël Adami und bei mir ist heute Melanie Czarnik. Guten Morgen, Melanie.
Guten Morgen, Joël.
Wir schwätzen heute über die zwei Petitionen, die an der Chambre diskutiert gesehen letzten Dünsten, wo es im Thema LGBTIQA an den Schulen gegangen ist. Die eine Petition wäre dafür, dass den nicht mehr sollt mit Minderjährigen über die Themen schwätzen. Die andere hat mehr von diesen Themen an der Schule gefordert. Melanie, du hast dir wie ich auch die beiden Diskussionen angeschaut. Worum ging es denn jetzt ganz genau bei den beiden Petitionen und was haben die Leute, die diese Petitionen eingebracht haben, so vorgetragen im Parlament?
Das waren zwei öffentliche Anhörungen, die für mein Empfinden unterschiedlicher nicht hätten sein können. Also der Petent der ersten Petition, der 3198, der hatte ja die Petition eröffnet mit der Überschrift zur Exklusion von LGBTIQA+-Themen aus der schulischen Bildung für Minderjährige. Er hatte dann auch sein Anliegen sehr breit vorgetragen und danach, glaube ich, gar nichts mehr gesagt, sondern hat Steve Schmitz alle Fragen beantworten lassen, wo sich für mich die Frage gestellt hatte, was macht diese Person da? Und was da kam in der ersten Anhörung, war eine Anhäufung von wild ausgedachten, ja, Fakten kann man nicht sagen, wild ausgedachten Statements und es ist ein bisschen vom Thema abgekommen, sage ich jetzt mal so. Es wurden Aussagen getroffen, die überhaupt nicht gehen, was mich auch ein bisschen überrascht hatte, dass das so zugelassen wurde. Und sie sind auch selber, was mir auch aufgefallen ist, sind ja auch selber von ihrer eigentlichen Forderung abgekommen, weil während in der Petition stand, die Exklusion von LGBTIQA+-Themen in der Ausbildung für Minderjährige, hieß es dann plötzlich immer wieder, dass Vierjährige nicht die kognitiven Fähigkeiten hätten, solche Themen zu verarbeiten. Und ab der Pubertät würde es dann schon gehen. Also sie haben sich auch in sich widersprochen. Die zweite Anhörung, das war der Petent Marc Gerges mit Caroline Pull und Dr. Erik Schneider. Die haben halt sehr faktisch dargelegt, dass es für Kinder, für das seelische Wohl von Kindern und Jugendlichen, gerade auch Kinder und Jugendlichen, die selbst zu LGBTIQA+-Personenkreis gehören, sehr wohl förderlich ist, offen über diese Themen zu informieren und eine Atmosphäre zu schaffen in der Schule, die inklusiv ist. Also das war eine sehr ruhige Diskussion. Ruhiger, muss ich ehrlich sagen, als ich hätte sein können nach der ersten Anhörung. Aber wie hast du es erlebt?
Ja, für mich war das ziemlich ähnlich. Also ich finde, du hast das schon ziemlich gut beschrieben. Ich hatte bei der ersten Petition, also der Anti-Petition, so ein bisschen das Gefühl, okay, das sind Leute, die sehr schlecht informiert sind, die sich vielleicht auch einfach in so ein Verschwörungsdenken reingeklickt haben im Internet und die jetzt aber nicht unbedingt so ideologisch gefestigt sind, sag ich mal. Also zumindest schien es auf mich nicht so. Und ich habe da auch sehr viel so Kontrollverlustängste rausgelesen, vor allem so, wenn der eine Petent gesagt hat, ja, mein Kind ist jetzt 4 Jahre alt und er hat dann ständig von 4 Jahre alten Kindern geredet, dann merkt man ja schon so ein bisschen, okay, vielleicht geht es auch mehr um die eigenen Ängste, was jetzt passiert, wenn das Kind in die Schule kommt und man nicht mehr die komplette Kontrolle darüber hat. Das sollte aber alles nicht darüber hinwegtäuschen, dass da halt sehr viel Aussagen getätigt wurden, die, wie du gesagt hast, nicht gehen, die teilweise auch dann von den Abgeordneten nicht wirklich zurückgewiesen wurden oder entkräftet wurden. Also das schwebt dann so im Raum. Und was ich halt am Grunde das Tragische an der ganzen Diskussion finde, ist, dass sie eigentlich stattgefunden hat, weil sie war nicht bereichernd, glaube ich, für niemanden. Also ich glaube, dass da sehr wenig Leute irgendwas daraus mitgenommen haben, weil halt auch von, vor allem von der Seite von den ersten Petenten, wenig Offenheit, was dazuzulernen, da zu sein schien. Und für mich stellt es schon ein Problem dar, wenn man dann uninformierten, meinungsbasierten Petitionen so eine große Bühne bietet. Also da müsste sich die Petitionenkommission der Chamber meiner Meinung nach überlegen, ob sie nicht Petitionen, die offensichtlich auf Falschinformationen beruhen oder halt so Hass verbreiten, ob sie die nicht komplett verbieten will, ob sie da nicht ein bisschen strenger sein will. Also es gab ja auch schon mal eine Petition über 5G und da wurden dann auch sehr viel so Verschwörungsmythen verbreitet während der Anhörung. Wie fandest du denn so die Reaktion der Politik, der PolitikerInnen in Parlament?
Während der Diskussion fand ich, dass es schon sehr klar war, dass die PolitikerInnen zum Glück, sage ich jetzt ganz offen, schon der ersten Petition entgegenstanden. Also das hat sich ja schon alleine dadurch gezeigt, dass so viele Fragen kamen. Es wurden ja die Fragen auch nicht wirklich beantwortet, muss man ehrlicherweise sagen. Also ich fand schon, wie du gesagt hast, das war schon eher eine Farce und eine Schande, dass dem quasi genauso viel Raum gegeben wurde wie der anderen Petition. Wer da natürlich aus dem Rahmen gefallen ist, ist Fred Kolb von der ADR, was natürlich klar war, dass er eher der ersten Petition zustimmt, obwohl ja eine Fehde besteht zwischen Fred Kolb und Steve Schmitz. Also das war ja ein bisschen, dass wir haben ja beide über diese Petition geschrieben und die Frage, die sich mir halt gestellt hat, war, wer ist dieser Steve Schmitz überhaupt? Und was befähigt ihn dazu, da zu diesem Thema Antworten zu geben? Die Antwort ist ja natürlich, er hat keine Qualifikation, er hat auch nicht die Themen verstanden. Sie sind auch nicht offen dafür, Neues zu lernen. Steve Schmitz war ja ehemaliges ADR-Mitglied und wurde dann übergangen, als es darum ging, für den Nordbezirk aufgestellt zu werden, und fühlte sich von Fred Kolb persönlich hintergangen und ist dann deswegen ausgetreten. Trotzdem hat es in die Karten der ADR gespielt. Ich fand es schön zu sehen, dass alle anderen eigentlich, so habe ich es empfunden, sehr geschlossen auch für die Inklusion von LGBTIQA+-Themen waren, was ja auch am Ende das Fazit der beiden Anhörungen war. Das wurde dann ja auch so publiziert. Ein bisschen zu unkonkret für meinen Geschmack, weil es dann nur hieß, ja, man wird sich das dann anschauen, wie diese Themen überhaupt besprochen werden in der Schule, weil es gibt ja de facto kein richtiges Schulfach dafür oder es ist ja nicht im Curriculum verankert, dass man darüber spricht. Da müssten für meinen Geschmack jetzt noch was nachfolgen. Was ich mich gefragt habe wirklich, wäre es besser gewesen, die erste Petition schon von Anfang an nicht zuzulassen? Oder ist das quasi in Anführungszeichen gut, dass darüber gesprochen wurde, weil sich so die Regierung nochmal hat positionieren können oder weil so vielleicht nochmal was in Bewegung kommt zu dem Thema? Also das sind so die beiden Positionen. Ich muss aber sagen, dass ich deiner Meinung bin, sie hätte nicht zugelassen werden sollen. Ich habe auch im Zuge der Recherchen Franzin Klosener, die ja die Präsidentin der Petitionskommission ist, gefragt, ob sie jetzt angesichts dessen, was sich danach ja alles entwickelt hat, ne, es ist ja nicht damit getan, dass es diese Petition gab, sondern damit einhergehend war ja eine mediale Diskussion, die auch dazu geführt hat, dass sich die Situation von LGBTIQA+-Personen auch in Luxemburg verschlechtert hat. Also das Sigall hat auf Anfrage bestätigt, dass es mehr Übergriffe gab auf Personen, mehr Diskriminierung. Und das ist alles infolge der Petition gekommen. Ja, wie siehst du das?
Ja, ich sehe das eigentlich ähnlich wie du. Ein Punkt, den man schon machen kann, der ist, es gibt offensichtlich Ängste Und offensichtlich gibt es Leute, die diese Ängste oder Unsicherheiten oder Unwissen ausnutzen und das halt versuchen, politisches Kapital daraus zu schlagen, sei es die ADR, sei es diese Birscher-Partei, sei es einfach Leute, die für ihre Zwecke Menschen rekrutieren wollen und denen geht es vielleicht dann gar nicht so sehr um Queerfeindlichkeit, sondern einfach nur darum, dass das eine gute Einstiegsdroge ist sozusagen, weil es da halt sehr viele Ängste gibt. Das heißt, diese Ängste gibt es und wenn man nicht will, dass die halt so ungehindert ausgeschlachtet werden können, dann muss man mit den Leuten, die diese Ängste haben, ja irgendwie darüber reden. Dann muss man versuchen, denen zu erklären, was das heißt und was das nicht heißt und vor allem halt irgendwie dann auch scheinbar muss man ja Klarheit schaffen, was in den Schulen passiert. Wobei ich das Gefühl habe, dass da mal bei manchen Leuten, die sind dann schon trotzdem so ideologisch gefestigt oder haben sich so verrannt in ihren Ideen, was da in Schulen passieren könnten, dass man denen, die könnte man mitnehmen und denen das zeigen, die würden das immer noch nicht glauben. Das heißt, das ist die eine Seite, dass man ja irgendwie versuchen sollte, diese Ängste zu nehmen. Ich glaube aber, dass so ein zweistündige Diskussion im Parlament ein sehr ungeeignetes Format dafür ist. Also das muss man schon irgendwie anders gestalten und zeigen, wenn man da aufklären will. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, weil die Kinder, die kann man ja erreichen, indem man in die Schulen geht oder indem man das Lehrpersonal gut schult. Das ist ja auch ein Punkt, der immer wieder aufgeworfen ist, dass vor allem die Lehrkräfte geschult werden, die ohnehin schon am Thema interessiert sind und nicht so sehr die, die es vielleicht nötig hätten. Aber bei den erwachsenen Menschen, die kann man ja zu nichts zwingen. Das heißt, das ist ein bisschen eine offene Frage, wie man da die Leute besser sensibilisiert, ob das überhaupt die Aufgabe vom Staat ist oder ob das eher die Aufgabe der Community ist. Das sind Fragen, die für mich so ein bisschen offen sind. Aber ich glaube, dass wir reden einmal im Parlament darüber, nicht die Lösung sein kann.
Nein, das sehe ich genau auch so wie du. Das kann nicht die Lösung sein. Und ich finde diese Diskussion hat auch wieder gezeigt, dass ja, es gibt Ängste, aber man erreicht die Person ja gar nicht. Also Steve Schmitz hat ja auch immer wieder gesagt, nee, das tut mir leid, aber so ist es, das muss ich jetzt hier so sagen. Und das kam immer wieder vor. Also es, für mich war so eine offensichtliche Haltung von egal, was von außen kommt, ich habe meine Meinung und dabei bleibe ich. Und je mehr versucht wird, von außen da irgendwie zu erreichen oder einen anderen Input reinzugeben, desto mehr kommt es zu so einer Abwehrhaltung. Und das ist was sehr Symptomatisches für rechtskonservative Menschen, finde ich. Also für alle Menschen, sage ich, die sehr, sehr eine dogmatische Haltung haben. Man kann sie ja gar nicht erreichen. Und das Problem mit den Lehrkräften, das hat der Dr. Erik Schneider auch angesprochen, der in diesem Bereich auch tätig ist als Psychiater und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Das ist ja das Problem. Man erreicht immer nur die sowieso schon offen sind und die sowieso schon lernen wollen. Und ja, da muss ein Rahmen geschaffen werden, um zumindest das Lehrpersonal zu erreichen. Ich glaube, manche Menschen kann man nicht mehr erreichen. Früher habe ich das vielleicht ein bisschen anders gesehen, aber das hat mir wieder vor Augen geführt. Manche Menschen sind vielleicht verloren. Was es noch wichtiger macht, dann ein offenes Weltbild zu fördern, wenn es geht, nämlich dann, wenn Menschen noch von Natur aus neugierig und offen sind. Und das ist halt in der Schule bei Kindern und Jugendlichen. Die stellen Fragen und ich finde, sie haben auch ein Recht auf Antworten.
Ja, und das ist vielleicht das, was ich dann immer wieder so bemerke, dass es bei dieser Diskussion ganz oft so wirkt, als ob die Kinder quasi das Eigentum der Eltern wären und als ob die Eltern entscheiden könnten, was die Kinder dann später glauben oder wollen. Und natürlich wollen Eltern ihre Kinder möglichst gut erziehen und auch mit ihren eigenen Werten erziehen, aber auch da gibt es halt Grenzen und vor allem, wenn man halt die eigenen Werte sind, dass es Personengruppen gibt, auf die man herabschaut, dann kann das ja nicht sein, dass wir als Gesellschaft quasi da die Erziehung zum Hass tolerieren. Das kann ja nicht gehen. Ein Aspekt, der mir bei dieser Diskussion noch wichtig ist, weil ich vorhin gesagt habe, das hätte nicht zugelassen werden dürfen, das ist halt das, was außerhalb vom Parlament passiert, nämlich vor allem auf den sozialen Medien. Also ich war nämlich nach Dienstag, dachte ich so, oh, das ist ja eigentlich gut gelaufen, da haben ja eigentlich die allermeisten Abgeordneten, auch jene von der CSV, da hatte ich so ein bisschen Angst, vielleicht gibt es da so ein, zwei Wackelkandidaten. Auch bei der DP hätte das sein können. Aber nein, die, also zumindest wenn es sie gab, dann haben sie sich nicht zu Wort gemeldet, was ja auch schon mal ein Erfolg ist bei der Diskussion. Aber abseits davon, auf den sozialen Netzwerken, da tobt halt quasi der antiqueere Mob in den Diskussionen. Also ich habe mir jetzt nicht alles angeschaut, aber bei manchen Medien, da wird auch dann nicht viel moderiert, sondern die Leute lassen da einfach alles Mögliche von Ressentiments und komischen Ideen, die sie haben, los. Also vielleicht wird auch moderiert und das ist nur die Spitze des Eisbergs von dem, was ich noch gesehen habe. Aber auf jeden Fall auch kein sehr gutes Gefühl. Und da habe ich dann auch wieder das Gefühl, wie du gesagt hast, diese Leute sind nicht mehr oder nur noch sehr, sehr schwer zu erreichen. Und das halte ich tatsächlich für ein Problem, ein gesellschaftliches Problem, das auch größer ist als jetzt die Frage von Rechten für queere Menschen, sondern eine gesamtgesellschaftliche Spaltung irgendwo, die vielleicht noch viel weiter geht.
Da stimme ich dir vollkommen zu. Das ist zwar ein trauriges Schlusswort, aber ja, also die Aufgabe müsste es jetzt sein, zu schauen, also einen Weg zu finden, vielleicht das Ruder nochmal rumzureißen, sofern das überhaupt möglich ist. Also ich wüsste nicht, wie man noch diese Leute erreichen kann, die ja offensichtlich einfach alles andere ignorieren. Also es gibt ja auch psychologische Phänomene, die das beschreiben, wo Menschen halt einfach anfällig für sind, dass wenn dann gegenteilige Fakten kommen, die nicht zu ihrem Gedankengut passen, dass sie das dann total abblocken, weil wir halt nicht so rationale Wesen sind, wie wir das immer gerne glauben wollen. Aber das ist jetzt, sehe ich, die auch politische Aufgabe, da irgendwie einen Weg zu finden, zu einer Moderation zu kommen, ohne dass es eskaliert. Weil ich sehe halt wirklich so eine Art, dass es immer weiter zu einer Eskalation kommt. Und dann danach, dann kann sich wieder was ändern. Aber das, so weit müssen wir es ja nicht kommen lassen.
Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Dann sage ich dir danke für dieses interessante Gespräch. Und danke auch unseren ZuhörerInnen für ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns allen ein schönes Wochenende.
Schönes Wochenende.
Das wäret für das Episode von Am Bistro mit der Vox. Dieser Podcast wird produziert von der Wochenzeitung Vox und zusammen erwischt mit Radio Ara. Musik kommt von Throw und steht in der Denker Creative Commons Lizenz. Ihr fand Am Bistro mit der Vox auf den gängigen Podcasting-Plattformen und auf vox.lu. Vox ist auch aktiv auf Twitter und auf Facebook. Wir freuen uns über die Likes. Papaya Vox fand ihr alle Freuden um Kiosk.